jetzt seid ihr sicher alle gespannt, wie geht es weiter. Und für das darf ich jetzt Samuel Schuh für bitten. Samuel, komm doch. Wir lassen ihm noch ein bisschen Zeit. Warte, er bleibt gleich unten. So. Tipptopp. Als ich deinen Namen habe gelesen, Samuel Schuh. Es ist irgendwie nur so Schuh des Manitou in Sinn gekommen, aber sonst das hat mir irgendwie nichts gesagt. Und woher bist du eigentlich? Das ist doch nicht so emmentalisch.
Mama, ich komme von Affoltern.
Jetzt hat er mich. Ich glaube ihm es nicht.
Nein, eigentlich komme ich von Deutschland. Aus Bremen, um genau zu sein. Genau, Werder Bremen. Weltmeister bin ich heute geworden, ja. Im Formel 1 fahren. Genau, so, da komme ich her.
Also in einer Riesenhöhchen und top motiviert. Jetzt habe ich aber auch gesehen, du bist nicht ganz alleine gekommen. Du hast noch jemanden mitgebracht.
Genau, ich habe sogar zwei mitgebracht, und zwar meine Frau und das kleine Baby.
Sehr cool. Und wenn ich dich jetzt so anschaue, ich schätze dich so ein bisschen als Unihockeylerin oder Handbauer.
Ich habe gestern zum ersten Mal in meinem Leben an einem Unihockey-Turnier teilgenommen. Ungefähr 5 Minuten gespielt. Und ich kann wirklich nicht Unihockey spielen. Ich spiele viel lieber Fußball.
Fußball? In Deutschland auch sehr beliebt.
Genau, und sehr erfolgreich auch. Also ich nicht, aber... ja.
Jetzt hast du gemerkt, jetzt vorhin schon anfangen zu wechseln. Immer wenn ich mit jemandem rede, der Hochdeutsch redet, fängt es bei mir einfach automatisch an zu switchen. Erlebst du das noch viel? Dass wenn du mit Leuten redest und du auf Hochdeutsch, dass das auf einmal einfach bei den anderen Leuten auf einmal gehört?
Ja, Momo, das passiert ab und zu schon noch. Aber wenn ich die Leute gern habe, dann sage ich, ja, ihr könnt Schweizerdeutsch reden mit mir, das geht schon. Aber wenn so Vertreter oder am Telefon und so, da habe ich es noch gern, wenn die einfach so ein bisschen sich einen abkrampfen müssen, weil ja, das macht nichts.
Sehr cool. Also, ich möchte dich nicht weiter stören und... ich überlasse dir jetzt das Feld. Ich bin schon richtig gespannt.
Tipptopp. Hört ihr mich?
Yes, unser Thema ist, willst du mit mir gehen? Wer von euch hat schon mal so einen Zettel geschrieben? So einen willst du mit mir gehen Zettel? Einmal melden. Noch niemand so einen Zettel geschrieben? Schreibt man das in der Schweiz nicht? Wer von euch hat schon mal so einen Zettel bekommen? Auch niemand. Ihr traut euch doch nicht. Ich habe meinen allerersten Willst du mit mir gehen Zettel in der 2. Klasse geschrieben. Ziemlich früh angefangen, das Ganze. Und zwar war das so, wir hatten zu der Zeit Gruppentische bei uns im Klassenzimmer. Und da saßen immer so zwei sich gegenüber, also insgesamt 4. Und es ist so gekommen, dass das Mädchen, was ich so cool fand, damals schon, saß mir direkt gegenüber. Und irgendwann mal im Unterricht ist mir dann die Sicherung durchgebrannt und dann habe ich so einen Zettel geschrieben und während dem Unterricht habe ich ihr das nicht rübergeworfen, sondern ich bin aufgestanden, bin rumgelaufen, habe ihr den Zettel gegeben und habe mich wieder hingesetzt. Und dann ist die Lehrerin gekommen und da natürlich ganz interessiert, was wir da jetzt machen und so. Und das war mir schon mega peinlich damals. Und dann, es war mir wirklich peinlich. Ich konnte ihr noch nicht mal mehr in die Augen sehen. Und wir saßen uns ja direkt gegenüber. Das war das Problem. Und dann habe ich meinen Schulturnister genommen und ihn mitten auf den Tisch gestellt. Und dann war die Lehrerin noch mehr verwirrt. Und habe ich gesagt, ja, das ist, damit sie nicht abschreibt. Ja, das war mein allererster Willst du mit mir gehen Zettel. Wenn man so Kind oder Teenager ist, dann macht man sich, glaube ich, noch nicht so viel Gedanken. Schreibt man einfach, willst du mit mir gehen? Und Hauptsache, der Partner sieht gut aus und kann einem ab und zu ein bisschen Süßigkeiten kaufen. Aber irgendwann wird das Ganze ja komplizierter. Und dann fragt man sich, ja, will ich jetzt wirklich mit dieser Person zusammen sein? Dann kann man nicht mehr einfach so irgendwie einen willst du mit mir gehen Zettel schreiben. Da muss man dann irgendwie zusammen ins Kino und so weiter und so weiter. Und irgendwann kommt dann ja auch die Frage, ja, will ich jetzt wirklich mein ganzes Leben mit dieser Person verbringen? Und mein allerletzten willst du mit mir gehen Zettel habe ich von meiner jetzigen Frau bekommen. Also je älter man wird, muss man das nicht unbedingt kompliziert machen, sondern meine Frau und ich, wir haben uns kennengelernt auf einem Missionsschiff. Da waren wir für 2 Jahre unterwegs. Und jedes Mal, wenn wir von dem Schiff weggehen mussten, hatten wir so einen Anhänger, so ein Badge, den mussten wir da lassen. Und ich war weg und bin dann wiedergekommen. Und auf dem Anhänger hinten drauf stand dann so ein kleiner Zettel: Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, kreuze an. Und natürlich habe ich ja angekreuzt. Genau. Und trotzdem musste ich mich irgendwann entscheiden und mich fragen, ja, will ich wirklich mein Leben mit dieser einen Frau verbringen? Und heute Abend wollen wir über das Thema sprechen. Und ich möchte euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Was ich euch heute Abend erzähle, sind nicht irgendwie Gesetze, wo ihr unbedingt befolgen müsst. Aber ich werde euch auch nicht irgendwie für diejenigen, die jetzt warten, irgendwie auf, ja, das in den Wolken geschrieben steht, wen ihr heiraten sollt, mit wem ihr zusammen sein sollt, oder wer von euch hofft, dass ihr irgendwann mal einen Brief kriegt und da steht einfach dick fett ein Name drauf. Solche Tipps habe ich heute Abend leider nicht für euch, sondern ich möchte ein bisschen euer Gehirn ansprechen. Ich weiß, es ist schwierig, wenn man verliebt ist und so, aber es ist gut, wenn wir so ein paar Tipps haben, wo wir uns dran langhangeln können und wo wir, wenn wir mit jemandem zusammen sind oder eben auch noch nicht, dran prüfen können, hey, möchte ich wirklich mein ganzes Leben mit dieser Person verbringen? Genau, wie gesagt, sind es keine Gesetze, sondern es ist vielmehr wie eine Anleitung. Und eine Anleitung, die kann man ja benutzen, aber man muss sie nicht benutzen. Zum Beispiel habe ich vor ein paar Wochen, war ich bei IKEA. Und da in der Fundgrube habe ich so ein richtig schönes Bett gefunden, ein Ehebett unseres, das hat nicht mehr so ganz funktioniert, das hat mich immer genervt. Und dann habe ich einfach so spontan ein neues Ehebett gekauft. Das dann nach Hause gebracht, gerade so eben in den Golf reingebracht, zu Hause sofort angefangen, das alte Bett abzubauen und das neue aufzubauen. Und wie Männer natürlich so sind, die Anleitung, die braucht man ja nicht, unbedingt. Man fängt einfach an. Ich habe gedacht, ja, die Anleitung brauche ich nicht. Ich meine, ich habe das selber abgebaut. Dann weiß ich natürlich auch, wie ich das wieder zusammenbauen muss. Und dann habe ich angefangen und so. Es war ein bisschen schwierig, aber es ist gegangen. Nach 2 Stunden fast hatte ich dann endlich das Ehebett da stehen. Und ich war richtig stolz. Ich dachte so, yes, das ist jetzt noch gut gegangen und so. Bin nachher ums Bett rumgelaufen und dann komme ich vors Bett und gucke mir das so an. Und vorne am Bett hat es 4 so kleine Löcher gehabt. Und ich habe mich gefragt, ja, ich meine, das ist ja aus der Fundgrube, aber das hätte ich eigentlich sehen müssen, dann hätte ich das ja nicht gekauft, das ist ja mega hässlich. Und dann bin ich nach draußen gegangen, habe die Anleitung geholt und wollte mich vergewissern, ob ich das Bett wirklich richtig zusammengebaut habe. Und da habe ich gesehen, dass ich 4 falsche Schrauben gebraucht habe, 4 Schrauben, die viel zu groß waren und die nachher durchgedrückt sind nach außen. Und jetzt haben wir ein Ehebett mit 4 schönen Löchern vorne dran. Und so kann es gehen, wenn man eine Anleitung nicht benutzt. Deswegen, das, was ich euch heute Abend sage, ist vielmehr wie eine Anleitung. Ihr könnt das benutzen, aber ihr müsst es nicht benutzen. Aber ich glaube, wenn wir eine Anleitung bekommen, und die Anleitung, von der ich heute Abend spreche, die kommt nicht von mir selber. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das, was ich heute Abend sage, kommt von demjenigen, der Partnerschaft erfunden hat. Und zwar ist es Gott selber. Und Gott selber hat nicht uns einfach hier auf der Erde so alleine zurückgelassen, sondern Gott beschäftigt sich auch mit solchen Themen. Und zwar in seinem Wort in der Bibel. Und da wollen wir uns heute zusammen ein paar Sachen anschauen. Genau. Wenn ich von Partnerschaft heute Abend rede, nur um das, damit wir auf derselben Wellenlänge sind, dann Partnerschaft ist für mich eine Zeit von, ja, eine Prüfungszeit. Es ist nicht so, dass du einfach in die Partnerschaft gehst und ja, machst einfach ein bisschen und dann, wenn es dir nicht mehr passt, nimmst du einfach den nächsten Partner und so. Die Partnerschaft, von der ich heute Abend spreche, die hat das, hat die Ehe letztendlich zum Ziel. Das ist die Partnerschaft, von der ich spreche. Sonst müssten wir nicht uns groß Gedanken machen, sonst brauchen wir auch nicht so einen Aufriss machen. Und wenn ich von Ehe spreche, dann bin ich immer noch davon überzeugt, dass es auch heute noch möglich ist, mit ein und derselben Person ein ganzes Leben lang zu verbringen. Denn wenn das nicht unser Ziel ist, wenn es nicht unser Ziel ist, einen Ehepartner zu finden, einen Partner, mit dem ich mein ganzes Leben verbringen kann, dann brauche ich mir auch nicht groß Gedanken machen. Dann kann ich einfach nehmen, wer gerade so kommt, zusammen sein, das Verliebtsein genießen, vielleicht sogar heiraten. Und wenn es mir dann nicht mehr passt, dann lasse ich mich einfach scheiden und suche mir jemand Neues. Aber das ist nicht das Ziel, wenn wir heute Abend von Partnerschaft reden. Sondern Partnerschaft ist für mich eine Zeit, wo man prüfen kann, wo man sich überlegen kann, hey, möchte ich wirklich mit dieser Person mein Leben verbringen? Und ich werde heute Abend zu den Frauen sprechen. Und zwar über die Männer. Also Männer, hört gut zu. Nachher wollen die Frauen nur noch solche Männer. Und ich werde zu den Männern sprechen, und zwar über die Frauen. Also indirekt. Genau. Also packen wir das doch gerade mal an. Zwei Dinge, auf die du bei der Männerwahl achten solltest. Das klingt wie so Bravo oder so. Also, das Erste, was der Mann haben sollte, ist, der Mann sollte sich etwas sagen lassen. Das ist das Erste, worauf ihr achten solltet. Was meine ich damit? In der Bibel, in Epheser 5, da steht, ordnet euch einander unter, tut es aus der Ehrfurcht vor Christus. Und in 1. Petrus 5 steht, entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Älteren unter. Das ist jetzt nicht irgendwie auf Geschwister oder so gemeint. Was meine ich mit unterordnen? Ich habe euch ja erzählt, ich habe meine Frau kennengelernt auf einem Schiff. Und bevor wir auf dieses Schiff gehen durften, mussten wir so 2 Wochen so ein Training durchlaufen. Und in dem Training wurde mir schon gesagt, wenn du auf das Schiff gehst, musst du deine Haare schneiden. Ich hatte so eine wunderschöne Haarpracht wie unser Schlagzeuger. Und für mich war das Coolste, einfach die Haare. Ich war so ein bisschen so Surfer. Ich bin ab und zu an die Nordsee gegangen, surfen und so. Und das war mein Image. Und jetzt war es für mich das Schrecklichste, dass ich die Haare abschneiden musste. Und ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, Mann, ey, ich komme da auf das Schiff, ich will so ein bisschen missionieren, die sollen doch froh sein überhaupt, dass jemand in die Mission geht. Warum wollen die jetzt noch, dass ich mir die Haare abschneide? Und letztendlich musste ich das dann machen und ich habe mir die Haare schneiden lassen, bevor ich aufs Schiff gegangen bin. Und dann komme ich aufs Schiff, schon ziemlich angepisst, weil mich das genervt hat, diese ganzen Regeln. Und dann das Erste, was ich auf dem Schiff gesagt bekomme, ist, ja, du musst dir dann aber die Haare schneiden, die sind viel zu lang. Ich dachte so, geht's noch? Ich habe mir doch gerade erst die Haare schneiden lassen. Und dann musste ich mir noch mal kürzer schneiden lassen als vorher. Und es war so ätzend. Ey. Das hat mir, ich dachte, das bringt doch niemandem was. Wer interessiert sich für meine Haare? Und so. Was ich aber nicht wusste, ist, dass wenn man in arabische Länder geht oder in andere Länder, dass Männer mit so langen Haaren gelten als Frauen. Genau. Und letztendlich muss ich sagen, hey, es war gut, dass ich mir die Haare geschnitten habe, sonst wäre ich mit meinem missionarischen Anliegen nirgendwo angekommen. Und im Nachhinein muss ich sagen, hey, es war gut, dass ich mich untergeordnet habe. Und auf dem Schiff gab es viele, viele solche Situationen, wo ich erst überhaupt nicht verstanden habe, warum sollte ich das jetzt machen? Wo ich auch oft mich entschuldigen musste, weil ich einfach ich habe die Leute einfach überfahren mit meiner Meinung und dann dumm angemacht, wenn sie irgendwie eine andere Meinung hatten. Und auf dem Schiff musste ich es wirklich lernen, mich unterzuordnen. Ich musste lernen, mir was sagen zu lassen, weil ich überhaupt gar nicht das große Bild hatte. Ich wusste nicht, dass in den verschiedenen Ländern das nicht angebracht ist, zum Beispiel solche Haare zu haben. Und ich wusste viele andere Sachen auch nicht. Und ich musste lernen, mir etwas sagen zu lassen. Und das bedeutet es, sich unterordnen zu können. Glaube ich. Letztendlich bedeutet unterordnen können, dass der Mann sich was sagen lassen kann. Aber warum ist das so wichtig? Warum solltet ihr bei der Partnerwahl darauf achten? Ich habe gerade im Moment 2 Bekannte in unserem Freundeskreis, 2 Männer, die sich nichts so richtig sagen lassen können. Der eine Mann und seine Frau, die haben sich gerade scheiden lassen. Und der andere Bekannte von mir, der heiratet nächstes Wochenende. Und beide können sich nichts sagen lassen. Beim einen ist es jetzt so rausgekommen, dass er sich scheiden lassen hat. Und bei dem anderen, der heiraten möchte, der heiratet unter so komischen Umständen. Als er mich angerufen hat und mir gesagt hat, hey, ich möchte dann und dann heiraten. Das war schon das 4. Mal dieses Jahr, dass er mir erzählt hat, er möchte dann und dann heiraten. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, überleg dir das doch nochmal. Warum nehmt ihr euch nicht mal eine Zeit und entspannt euch? Und ich habe ihm das Ganze dargelegt, warum er jetzt so einen Stress macht da mit heiraten und so. Und am Ende von dem Gespräch sagt er, danke, aber deine Worte fallen bei mir nicht auf fruchtbaren Boden. okay. Und jetzt gehen meine Frau und ich nächste Woche nach Deutschland zu dieser Hochzeit. Und die Umstände, unter denen das Ganze stattfindet, ist nicht schön. Und es ist einfach schade, dass er sich nichts sagen lassen kann. Und das ist jetzt schon ein Problem vor der Ehe. Und es wird nachher in der Ehe noch viel schlimmer sein. Unterordnen, sich was sagen zu lassen, ist so wichtig. Und es ist gerade wichtig, dass Männer das auch können. Stellt euch mal vor, ihr seid verheiratet mit einem Mann. Am Anfang war es cool, aber so nach 2-3 Jahren ist es irgendwie ätzend geworden. Ihr wisst nicht mehr, worüber ihr reden sollt mit ihm und so. Und jetzt schlagt ihr vor, hey komm, wir gehen doch irgendwo in die Eheberatung, komm, wir holen uns irgendwo Hilfe. Aber wenn euer Mann sich nichts sagen lassen kann, wenn euer Mann zu stolz ist, sich das auch irgendwie einzugestehen, dann wird eure Ehe einfach immer schlimmer und es wird ätzend sein, wenn ihr immer gegen so einen Betonklotz anlaufen müsst. Ein Mann, der sich unterordnen kann, der lässt sich etwas sagen und er kann seinen Stolz kontrollieren. Das heißt nicht, dass wir als Männer irgendwie Weicheier sein müssen. Ich meine, ein Weichei, damit kann eine Frau auch nichts anfangen. Aber den Stolz sollte euer Mann kontrollieren können. Liebe Frauen, wenn ihr jemanden gefunden habt, der das kann, jemand, der sich was sagen lässt, jemand, der seinen Stolz einigermaßen kontrollieren kann. Wie gesagt, das muss nicht perfekt sein, aber es muss irgendwo zu erkennen sein, dass der Mann die Tendenz dazu zeigt. Dann habt ihr was ganz Kostbares gefunden. Denn er wird nachher aus Liebe zu euch wirklich alles daran setzen, sich so zu verändern, dass es euch gut geht und eurer Familie nachher auch. Wenn sich ein Mann was sagen lässt, dann heißt es aber nicht, dass er keine eigene Meinung haben darf. Ich meine, das kann keine Frau brauchen, so ein Mann, wo du fragst, ja, was soll ich heute anziehen? Sag ich, ja, ist mir doch egal. Das meine ich damit nicht. Das meine ich nicht mit Unterordnen, sondern mit Unterordnen meine ich wirklich einen Mann, der sich Hilfe holen kann, der sich etwas sagen lässt und der einfach unterwegs ist, der an seinem Charakter arbeiten kann. Genau das Zweite, was ein Mann haben sollte, ist, dass er Verantwortung übernehmen kann. Liebe Frauen, was gibt es Schlimmeres, als wenn euer Mann nach der Hochzeit zu so einer Couchkartoffel mutiert? Ob ein Mann in der Gefahr steht, so zu werden, das sieht man schon, bevor man heiratet. Und deswegen ist es gut, wenn man vorher lieber zweimal hinguckt. Zunächst mal sollte ein Mann für sich selber, für sein eigenes Leben Verantwortung übernehmen können. Wenn ihr mit einem Typen zusammen seid, der zu faul ist, irgendwie zu arbeiten, wo, ja, er ist schon 20 und seine Mutter räumt ihm immer noch das Zimmer auf und das Beste, was er kann, ist PlayStation spielen, dann solltet ihr vorsichtig sein. Denn dieser Mann tendiert dazu, dass er nicht für sich selber, für sein eigenes Leben Verantwortung übernehmen kann. Und wenn er das für sich selber noch nicht kann, dann wird er das später auch nicht für euch und eure Familie können. In der Bibel steht, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Wenn ihr jetzt aber einen Mann habt, der noch nicht mal sich selbst liebt, der einfach irgendwie so verloddert irgendwie durch die Gegend läuft, dann könnt ihr davon ausgehen, dass er später nicht für euch und eure Familie Verantwortung übernehmen kann. Ein Mann sollte seine Frau lieben wie seinen eigenen Körper. Und ein Mann, der Verantwortung übernehmen möchte, der wird alles daran setzen, dass nachher auch, dass es nachher auch euch gut geht. Ihr könnt das prüfen an ein paar Anzeichen, ob euer Mann Verantwortung übernehmen kann. Das erste ist, ob er wirklich arbeiten gehen kann. Ob er, oder ob er einfach so easy peasy versucht, irgendwo durchs Leben zu kommen. Sondern es ist wichtig, dass euer Mann arbeiten kann. Denn wenn ihr irgendwann mal in der Ehe zusammen seid, wenn ihr Familie habt, dann wollt ihr sicher nicht jemanden haben, der einfach die ganze Zeit nur X-Faktor und Deutschland sucht den Superstar guckt. Das möchte niemand. Also guckt darauf, ob euer Mann wirklich arbeiten kann. Ob er die Tendenz zeigt, wirklich sich Mühe zu geben oder ob er einfach nur rumhängt. Das zweite ist der Umgang mit Geld. Kann euer Mann Verantwortung übernehmen für die Finanzen, für das, was Gott ihm gegeben hat? Liebe Frauen, Geld ist nicht alles. Wie das nächste kleine Video zeigt. Genau, ein Mann sollte nicht nur Geld haben, sondern ein bisschen Grips. Das wäre auch nicht schlecht. Und er sollte Verantwortung übernehmen können für das Geld. Und das Dritte, woran sich zeigt, ob ein Mann Verantwortung übernehmen kann, ist entweder in seiner Familie oder mit Freunden. Kann er auch für andere Menschen Verantwortung übernehmen? Oder ist er einfach so, ja, am liebsten mit sich beschäftigt und alle anderen müssen irgendwie für ihn und so? Kann euer Mann, euer zukünftiger Partner wirklich auch Verantwortung übernehmen für andere Menschen? Wie gesagt, muss er nicht perfekt sein, aber die Tendenzen, die lassen sich auch in der Partnerschaft schon erkennen. Und wir, oder ihr als Frauen vielmehr, seid selber verantwortlich, wem ihr euch nachher anvertraut. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr guckt und vorher schon prüft. So, jetzt kommen wir zu den Männern. Zwei Dinge, auf die du bei der Frauenwahl achten solltest. Das erste ist, eure Frau sollte an ihrem Charakter arbeiten können. Liebe Männer, lasst uns versuchen, uns nicht von unseren Augen täuschen zu lassen. Schönheit ist wichtig, das sehen wir nachher noch, aber es ist nicht das Wichtigste. Petrus schreibt an die Frauen: Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr eure Haare aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt, kostspielige Kleider tragt. Das sind alles äußere Dinge. Sie soll vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Wer von euch hat in einem Frauenmagazin schon mal einen Artikel gefunden über Charakterschulung? Niemand. Gut, das Ergebnis kann jetzt verfälscht sein, wie mit dem Willst du mit mir gehen Zettel, da hat sich auch niemand gemeldet. Aber letztendlich gibt es, glaube ich, keine Frauenzeitschrift, die sich groß mit dem Thema Charakterschulung beschäftigt oder irgendwo mal einen Artikel schreibt über, ja, wie bekomme ich als Frau ein liebevolles Wesen? Das steht in solchen Magazinen nicht, sondern da steht drauf, da gibt es so Tests. Ich habe neulich mal für eine andere Predigt so Magazine gekauft. Das ist mal interessant. So ein Test, welcher Taschentyp bin ich? Die Spontane, die irgendetwas und so weiter. So Zeug steht in den Magazinen. Und nicht nur in den Magazinen, sondern auch in der Werbung, im Fernsehen wird den Frauen vermittelt, hey, das Äußere, das ist das Allerwichtigste, was es gibt. Aber das ist es nicht, wie das kleine Video zeigt.
Hello, I'd like to order French fries, a burger and a milkshake.
This is a library.
I'd like to order French fries, a burger and a milkshake.
Genau, Petrus schreibt uns hier, die Frau soll nicht nur schön sein, sondern sie soll auch auf ihren Charakter achten. Und wir Männer dürfen in der Partnerwahl darauf achten, ob unsere Frau einfach nur damit beschäftigt ist, herauszufinden, was jetzt der neueste Dresscode ist oder welche Tasche zu ihr passt oder ob sie auch an ihrem Charakter arbeitet. Denn was passiert, wenn die Frau nicht auf ihren Charakter arbeitet und nicht an ihrem, ja, darum bemüht ist, wirklich an ihrem Wesen zu arbeiten. Das wusste auch der König Salomo damals in der Bibel schon. Und er schreibt zum Beispiel, ein goldener Ring im Rüssel einer Sau, so ist die Frau, die schön, aber ohne Feingefühl ist. Oder besser auf dem Dach in einer Ecke wohnen, als eine zänkische Frau und ein gemeinsames Haus. Liebe Männer, lasst uns wirklich darauf aufpassen, dass wir uns nicht nur von der Schönheit blenden lassen, sondern dass wir wirklich auf den Charakter auch achten. Die Frau muss nicht perfekt sein, sie muss nicht den perfekten Charakter haben. Aber wenn ihr seht, hey, meine Frau oder meine Partnerin ist bemüht, sich wirklich mit ihrem Charakter zu beschäftigen, dann habt auch ihr was ganz Kostbares gefunden. Ich kenne aus der Geschichte nur eine einzige Person, wo es was gebracht hat, dass die Frau nicht nett zu ihm war, sondern dass die Frau launisch und sogar unberechenbar war teilweise. Und zwar ist es John Wesley. Wer von euch weiß, wer John Wesley ist? Das ist der Gründer, sehr gut, das ist der Gründer der Methodistengemeinde. Der hat 1600 irgendetwas gelebt und der hat die Frau geheiratet und sie war eben sehr launisch und sehr unberechenbar. Und das hat dazu geführt, dass John viel unterwegs war und dadurch auch viel gepredigt hat. Und viele Menschen sind so zum Glauben gekommen und so ist nachher auch die Methodistengemeinde entstanden. Aber wenn wir wirklich möchten, dass Gott uns in seinem Reich gebraucht, dann brauchen wir uns nicht erst so eine Frau suchen. Sondern wir können vorher darauf achten, dass unsere Frau an ihrem Charakter arbeitet. Und das Allerbeste ist, wenn wir nachher wirklich mit unserer Frau zusammen, sogar im Reich Gottes, irgendwas machen können. Darum lasst uns bei der Partnerwahl wirklich darauf achten. Das Zweite ist, was eure Frau haben sollte, sie sollte fleißig sein können. Warum ist es wichtig, dass eure Frauen fleißig sein können? Salomo, das war ein ziemlich weiser Mann, der hat gesagt, eine tüchtige Frau ist ihres Mannes Krone, aber eine schandbare ist wie Eiter in den Beinen. Eine tüchtige Frau ist die Krone eines Mannes. Welcher Mann wünscht sich das nicht? Eine Frau zu haben, wo andere nachher kommen und dich selber loben, weil deine Frau so cool ist. Ich selber, wo ich meine Frau getroffen habe auf dem Schiff, da war ich ja auch nicht blind. Ich meine, mir ist schon aufgefallen, dass sie schön ist. Und dann, was aber noch viel cooler war, dass sie wirklich fleißig war. Auf dem Schiff war sie sogar teilweise fleißiger als manche Männer, die da mitgearbeitet haben. Und nachdem ich nachher mit ihr zusammengekommen bin, da kamen immer verschiedene Leute zu mir und haben gesagt, ey, du hast da echt eine Perle abgekriegt. Die ist echt fleißig. Das ist so eine coole Frau. Und für mich war das wie eine Krone. Ich dachte, hey, mega cool. Durch meine Frau kriege ich jetzt sogar noch ein bisschen Ehre ab. Und das ist das, was Salomo meint, wenn er sagt, eine fleißige Frau ist die Krone des Mannes. Welcher Mann wünscht sich das nicht, so eine Krone aufgesetzt zu bekommen? Stellt euch vor, jemand kommt zu euch und sagt, ey, deine Frau, die ist mega faul im Fall. Ja. Jeden Tag sitzt die 5 Stunden im Mikro und trinkt Kaffee. Das möchte kein Mensch, sondern wir wünschen uns eine Frau, die fleißig sein kann. Salomo sagt, eine tüchtige Frau ist die Krone des Mannes. Aber eine schandbare ist wie Eiter in den Beinen. Schandbar bedeutet, dass man sich öffentlich schämen muss für sie. Und diesen Eiter und diesen verbundenen Schmerz damit, wenn unsere Frau wirklich nicht fleißig ist, den können wir uns sparen, wenn wir vorher ein bisschen genauer hinschauen. Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Also, liebe Männer, lasst uns bei der Partnerwahl auch darauf achten, dass unsere Frau nicht nur schön ist, sondern dass sie auch an ihrem Charakter arbeiten kann und dass sie fleißig sein kann. So, jetzt habe ich noch 2 Tipps für euch gemeinsam, für Mann und Frau. Der erste Tipp ist, wenn du Christ bist, dann sollte dein Partner auch Christ sein. Warum ist das so wichtig? Stell dir mal vor, du bist SCL Tigers Fan. Wer von euch ist so halb SCL Tigers? Ah, da gibt's schon mehr. Wow. Es gibt ein paar SCL Tigers Fans. Jetzt stell dir mal vor, du bist so ein richtig angefressener Fan. Du gehst nicht nur zu jedem Heimspiel, sondern du gehst auch zu jedem Auswärtsspiel. Und du kannst die Spieler der letzten 10 Jahre auswendig aufsagen. Es ist einfach SCL Tigers, das ist genau dein Ding. Und wenn es die Leute um dich herum nicht nerven würde, dann könntest du einfach ständig von den SCL Tigers sprechen. Jetzt hast du aber einen Partner, der überhaupt mit Eishockey überhaupt nichts anfangen kann. Und du probierst es, nimmst sie mal mit zu so einem Match. Und dein Partner sitzt einfach da die ganze Zeit so. Langweilig. Wie ätzend ist das denn? Das, was dich am meisten beschäftigt, dass du, ja, das, was du so cool findest und dein Partner, mit dem kannst du es nicht teilen. Und wie viel mehr ist es noch so, wenn wir Christ sind? Wenn wir Christ sind, das beeinflusst unser ganzes Leben. Und wenn wir jetzt einen Partner haben, mit dem wir das nicht teilen können, was ist nachher schlussendlich das Fundament, auf dem wir das Haus unserer Beziehung aufbauen können? Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wenn ihr Christ seid, euer Partner auch Christ ist, damit ihr auf das gleiche Fundament bauen könnt. Und zwar ist das Fundament Jesus Christus, euer Glauben. Das zweite ist, dass euer Partner schön sein sollte. In christlichen Kreisen habe ich oft das Gefühl, das wird irgendwie so, ja, Hauptsache Charakter und so. Aber stell dir mal vor, du bist nachher verheiratet und dein Partner fragt dich, du Schatz, sag mal, findest du mich eigentlich sexy? Und du sagst, du, es geht so, aber du hast einen mega coolen Charakter. Okay, das ist uncool. Unser Partner muss uns auch äußerlich gefallen können. Und gerade für Frauen ist es nachher wichtig, dass wir Männer sie schön finden. Es ist nicht richtig, wenn wir sagen, Hauptsache nur der Charakter und das ist das Einzige, sondern wir dürfen uns auch, ja, von unseren Augen einen Teil leiten lassen. Auch in der Bibel ist es zum Beispiel sehr wichtig, die Schönheit von Menschen und die Schönheit in der Partnerschaft. Zum Beispiel heißt es in Sprüche 5, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Das gilt jetzt für die Ehe. Also wenn ihr noch nicht verheiratet seid, dann Finger weg. Aber wenn ihr irgendwann mal verheiratet seid, dann dürft ihr eure Frau, euren Mann in seiner ganzen Schönheit genießen. Als ich meine Frau kennengelernt habe, wie gesagt, da war ich auch nicht blind. Aber dass sie mir so, wirklich so gut gefällt, das hätte ich nicht gedacht. Und ich bin wirklich froh über eine schöne Frau, dass ich eine schöne Frau haben darf. Wusstet ihr, dass es in der Bibel ein Buch gibt, ein ganzes Buch, was sich mit der ehelichen Beziehung beschäftigt? Es nennt sich das Hohelied der Liebe. Und in diesem Buch machen sich Mann und Frau gegenseitig Komplimente. Und zwar heißt es da, wie schön sind deine Schritte in den Sandalen, du Tochter einer Edlen. Die Biegungen deiner Hüften sind wie Halsgeschmeide, ein Werk von Künstlerhand. Dein Schoß ist eine runde Schale, nie mangelt es ihr an Mischwein. Dein Leib ist ein Weizenhaufen, umzäunt mit Lilien. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gazellen. Oder Komplimente für den Mann, das ist nämlich auch wichtig, liebe Frauen. Mein Geliebter ist weiß und rot, wie auch immer. Hervorragend unter Zehntausenden. Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold. Seine Locken sind Dattelrispen, schwarz wie der Rabe. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, in Milch gebadet seine Zähne, fest sitzend in der Fassung. Das ist noch wichtig. Seine Wangen wie ein Balsambeet, das Würzkreuzer sprossen lässt. Seine Lippen Lilien, triefen von flüssiger Myrrhe. Seine Arme sind goldene Rollen mit Türkis besetzt. Sein Leib ein Kunstwerk aus Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Wow. Ein Traummann. Irgendwie, auch wenn diese Komplimente ein bisschen oldschool klingen, ist es wichtig, dass man auf die Schönheit achtet. Und es ist so cool, dass die Bibel ein Buch enthält, wo es wirklich einfach auch darum geht. Und bei unserer Partnerwahl dürfen wir wirklich darauf achten, dass unser Partner uns auch äußerlich gefällt. Wie schon gesagt, sind das jetzt ein paar Tipps gewesen. Wie eine Anleitung. Das könnt ihr befolgen, das müsst ihr aber nicht. Aber wie gesagt, bei dem IKEA-Bett wäre es noch hilfreich gewesen, wenn ich die Anleitung benutzt hätte, dann würde ich mich jetzt nicht fast jeden Tag einfach ärgern. Und genauso ist es mit diesen Tipps. Ich glaube, dass sie uns helfen können, wirklich gute Entscheidungen in der Partnerwahl zu treffen. Jetzt zum Schluss habe ich noch zwei letzte kleine Tipps. Und der erste ist, du bist nicht alleine. In der Partnerwahl bist du nicht alleine. Du darfst Freunde, dein Jugendpastor, je nachdem, wie du ein Verhältnis hast zu deinen Eltern, du darfst du fragen. Und mal fragen, hey, was denkt ihr eigentlich über ihn? Was denkt ihr eigentlich über sie? Weil meistens, wenn wir in dem Dings irgendwie drinne stecken, dann haben wir nicht mehr so die Weitsicht. Und dann ist es vielleicht gut, wenn man mal noch sich eine Meinung holt von außen. Und deswegen, du bist nicht alleine in der Partnerwahl. Bezieh auch nicht zu viele Leute mit ein, das ist genauso ungesund. Aber vielleicht trau dich und frag mal ein, zwei Freunde oder irgendjemanden. Und wenn du jemand bist, der gefragt wird, dann antworte aber auch ehrlich. Lass deinen Freund, deine Freundin nicht alleine dastehen und irgendwie ins Verderben rennen, weil du nachher nicht gesagt hast, hey, da solltest du vielleicht nochmal ein Auge drauf werfen oder vielleicht... Ja, überlegt ihr es euch nochmal oder so. Genau, du bist nicht alleine. Und das Letzte ist, es geht nicht nur darum, dass wir den richtigen Partner finden. Es geht nicht nur um Partnersuche, sondern letztendlich geht es um Partnersein. Und das ist eine Entscheidung, die ihr heute Abend schon treffen könnt. Vielleicht seid ihr noch jung und irgendwie ihr Partner und Ehe und so und das ist alles noch ziemlich weit weg. Vielleicht ist es aber auch nah dran, ihr könnt heute Abend schon eine Entscheidung treffen. Will ich jetzt schon anfangen, an mir zu arbeiten, damit ich später meinem Ehepartner ein guter Mann, eine gute Frau bin? Als Teenager hat mich ein Freund von mir mega beeindruckt. Er hat fast jeden Tag für seine zukünftige Frau gebetet. Und zwar, dass sie einen schönen Tag hat. Dass es ihr gut geht und dass, ja, und manchmal hat er einfach verschiedene Sachen noch gebetet, dass sie heute irgendwie ein Geschenk kriegt oder so. Und er wusste noch gar nicht, wen er heiratet, aber er hat schon sich Sorgen gemacht um seine Frau, um seinen zukünftigen Ehepartner. Und auch wir können heute schon anfangen, uns Gedanken zu machen und uns vorzubereiten für unseren zukünftigen Ehepartner. Und ich sage euch, das ist das größte Geschenk, was ihr eurem Partner letztendlich machen könnt. Das Coole aber bei dieser Entscheidung ist, wenn wir uns wirklich entscheiden und sagen, ja, ich möchte jetzt eigentlich schon anfangen, an meinem Charakter zu arbeiten. Als Mann, ich möchte lernen, Verantwortung zu übernehmen. Oder als Frau, ich möchte wirklich lernen, fleißig zu sein und an meinem Charakter zu arbeiten. Wenn wir diese Entscheidung treffen wollen, das Coole ist, wir sind nicht alleine in dieser Entscheidung. Gott hat uns mit der Bibel nicht einfach irgendwo so eine Anleitung vor die Füße geschmissen und gesagt, hier, mach mal. Oder so wie Ikea, da kommst du nach Hause und dann liest du die Anleitung und ja, wie geht's jetzt? Und zum Glück haben die Bilder, sonst wäre es noch schwieriger für uns Männer. Aber Gott hat uns die Anleitung gegeben, nicht damit wir nachher alleine das machen müssen, sondern er möchte mit uns zusammen an uns arbeiten. Und wenn ihr diese Entscheidung treffen möchtet, dann könnt ihr euch sicher sein, hey, Gott möchte euch unterstützen. Die Entscheidung... an eurem Partner, ja, an euch selber zu arbeiten oder euch bei der Partnerwahl von Gottes Anleitung, von Gottes Leitlinien führen zu lassen, das kann vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Angst einjagen. Vielleicht hast du das Gefühl, hey, wenn ich jetzt Gott irgendwie da reinreden lasse, dann darf ich nachher nicht mehr selber entscheiden und so. Das ist eine berechtigte Angst. Und ja, schieb die nicht einfach zur Seite, sondern stell dich dem. Vielleicht bist du jemand, der einfach bisher irgendwie sein Leben schon Jesus übergeben hat, aber den, ja, das mit Partnerwahl und mit Frauen oder mit Männern, das hast du noch so ein bisschen für dich behalten. Da möchte ich dich auch ermutigen, heute Abend eine Entscheidung zu treffen und einfach diesen ganzen Bereich Gott auch hinzugeben und Gottes Hilfe auch in diesem Bereich anzunehmen. Die Partnerwahl ist die wichtigste Entscheidung, die ihr in eurem Leben trefft. Nachher, wenn ihr verheiratet seid, natürlich, ihr könnt euch immer wieder scheiden lassen, aber das ist nicht das Ideale. Aber wenn ihr mit eurem Partner wirklich bis ans Lebensende zusammen sein wollt, dann ist es wichtig, dass man vorher gut hinguckt. Genau, aber vielleicht habt ihr auch in dem ganzen Bereich Partnerwahl und so, vielleicht habt ihr bis jetzt einfach viel alleine gemacht und einfach, ja, auch nicht so richtig gewusst, wie machen. Und dadurch habt ihr vielleicht auch Verletzungen erlebt. Vielleicht habt ihr schon einige Beziehungen einfach durchgemacht und es ist einfach mühsam. Dann möchte ich euch auch ermutigen, nochmal diese Entscheidung zu erneuern und es Gott hinzugeben. Und Gottes Hilfe anzunehmen in der Partnerwahl, in der Partnerschaft, nachher später in der Ehe. Gott lässt uns nicht hier auf der Erde alleine. Er interessiert sich für unser Leben. Er möchte mit uns gemeinsam unterwegs sein. Und Gott möchte mit dir zusammen austauschen können über deinen Partner, wie es euch geht, wie es dir in der Beziehung geht. Gott möchte dich nicht alleine lassen. Vielleicht war für dich bisher auch Gott einfach immer irgendwas Fernes. Und du hast das Gefühl gehabt, ja, wieso interessiert er sich für mich? Oder ja, Gott ist natürlich Sünden vergeben und so. Aber Gott ist noch viel mehr. Er möchte mit dir zusammen dein Leben gestalten und er möchte mit dir zusammen in der Partnerwahl beteiligt sein. Möchtest du diese Hilfe annehmen? Wir werden jetzt noch ein paar Lieder singen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und nachher werden hinten Leute sein. Und wenn ihr sagt, hey, Partnerwahl, entweder habt ihr Verletzungen, wo ihr drüber beten möchtet, oder vielleicht habt ihr gemerkt, hey, ich möchte das wirklich, ich möchte jetzt schon anfangen, mit Gottes Hilfe an meinem Charakter zu arbeiten, an mir zu arbeiten, damit ich später meiner Frau, meinem Mann ein guter Partner sein kann. Dann geht auch nach hinten, lasst für euch beten oder nehmt einen Freund mit, sprecht darüber, nutzt diese Zeit und ich werde jetzt noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du dich für unser ganzes Leben interessierst. Ich danke dir dafür, dass du uns die Bibel gegeben hast, die sich wirklich mit all dem auch beschäftigt und uns nicht einfach alleine lässt, hier auf der Erde, hier auf der Welt. Ich danke dir dafür, dass du mit uns unterwegs bist. Und du siehst jeden Einzelnen heute Abend hier. Und ich möchte dich bitten, dass du wirklich die Herzen ansprichst. Und ich bitte dich darum, dass du uns zu guten Partnern, ja, für unseren späteren Ehepartner machst, Vater. Es ist so wichtig und ich bitte dich darum, dass wir wirklich die Anleitung, die du uns gegeben hast, dass wir die in die Hand nehmen und dass wir wirklich lernen, danach zu handeln. Dass wir merken, hey, du bist mit uns unterwegs, du willst das gemeinsam mit uns machen. Es geht nicht darum, dass du uns den Spaß verderben willst, sondern es geht darum, dass du uns helfen möchtest, auch gerade in dieser Entscheidung. In Jesu Namen. Amen.